Es ist das Jahr 1946. Das Nazi-Regime ist im Jahr zuvor besiegt worden, aber Europa liegt noch in Trümmern. Millionen Tote, zerstörte Städte, Armut und Chaos überall. Aber ausgerechnet in diesem Moment der politischen Unordnung und Unsicherheit träumen manche von einem geeinten Europa.
If Europe were once united in the sharing of its common inheritance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and the glory which its 300 or 400 million people would enjoy.
Das ist Winston Churchill, 1946 in Zürich. Es ist eine besondere Rede, denn der britische Staatsmann fordert ein Europa nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika.
We must build a kind of United States of Europe.
Und tatsächlich, schon 5 Jahre nach dieser Rede, entsteht ein Zusammenschluss europäischer Nationen. Eigentlich unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Deutschland, zumindest der Westen, ist Teil davon. Das Land, das nur ein paar Jahre vorher seine europäischen Nachbarn überfallen hatte. Und auch, dass Deutschland nicht ausgeschlossen wird, hatte Churchill schon gefordert.
The guilty must be punished. Germany must be deprived of the power to rearm and make another aggressive war. But when all this has been done, as it will be done, as it is being done, then there must be an end to retribution.
Es müsse verhindert werden, dass Deutschland noch einmal einen Angriffskrieg führen kann. Aber irgendwann müsse die Vergeltung auch ein Ende haben, so Churchill. Damals werden die Grundsteine unserer heutigen Europäischen Union gelegt. Ein Staatenverbund, der so groß, komplex und mächtig ist, dass es für mich oft schwer greifbar ist. Gerade jetzt vor der Europawahl frage ich mich, wie kam das überhaupt? Wie konnte trotz der großen Tragödie der Weltkriege auf diesem Kontinent eines der wichtigsten politischen Bündnisse unserer Zeit entstehen?
Therefore I say to you, let Europe arise.
Um die Geschichte der Europäischen Union und ihre Probleme, die es irgendwie schon immer gab, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Magdalena Pulz. Tatsächlich ist es so, die Ideen für die europäische Zusammenarbeit sind nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.
Das hat begonnen eigentlich schon in den 1920er Jahren. In den 1920er Jahren ist die europäische Landwirtschaft in eine tiefe Krise hineingeraten. Die hatte verschiedene Ursachen.
Das ist Guido Thiemeier,
Professor für Neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und beschäftige mich mit internationalen Beziehungen in Europa im 19. und 20. Jahrhundert und insbesondere mit der Geschichte der europäischen Integration.
Und Thiemeier sagt eben, bei den ersten Schritten in Richtung einer europäischen Integration, da ging es vor allem um Wirtschaft.
Also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen die Agrarmärkte der Welt immer schneller zusammen. Also zum ersten Mal wird gefrorenes Fleisch 1875 über den Atlantik von den USA nach Europa transportiert. Das heißt also, die Amerikaner produzieren sehr viel billiger, sehr viel günstiger Getreide und andere Nahrungsmittel und exportieren sie nach Europa, verkaufen sie dort. Und das setzt die europäischen Produzenten massiv unter Druck. Das bricht richtig auf in den 1920er Jahren, vor allen Dingen Ende der 1920er Jahre in der Weltwirtschaftskrise. Die europäischen Landwirte drohen zu verarmen. Und das hätte eben die Verarmung von ganzen Regionen zur Folge gehabt. Man muss sich vorstellen, dass noch Ende der 1920er Jahre mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung direkt oder indirekt von der Landwirtschaft gelebt hat. Und da sind die Nationalstaaten, Europäische Gemeinschaft gab es noch nicht, sind die Nationalstaaten eingeschritten und haben gesagt, wir müssen die Landwirte retten. Das hatte auch politische Gründe. Man wollte eben nicht einen so großen Anteil der Bevölkerung einfach in wirtschaftlicher Not zurücklassen und hat eben ein System von Subventionen eingeführt, das sehr kompliziert gewesen ist, vor allen Dingen aber die Staaten sehr viel Geld gekostet hat.
Also ist tatsächlich schon die EU in ihren Vorformen nicht nur eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg, sondern tatsächlich schon auf die Globalisierung, die wesentlich früher anfängt, als ich das gedacht hätte.
Richtig, ja. Also die Globalisierung fängt also spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an.
Diese frühen Ansätze zur europäischen Zusammenarbeit werden durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Und danach sieht es erstmal auch nicht so aus, als wäre das ein guter Moment für Kooperation in Europa. Chaos, Armut und Hunger, die Mühen des Wiederaufbaus und der beginnende Kalte Krieg. Doch es gibt einen entscheidenden Akteur, der genau zu diesem Zeitpunkt beginnt, Druck auszuüben, der das Projekt einer europäischen Integration vorantreiben will. Und das ist nicht Großbritannien unter Winston Churchill, den wir ja am Anfang gehört haben, sondern eine andere Macht außerhalb Europas.
Es gab ein massives Interesse, insbesondere von den USA, Westeuropa schnell wieder aufzubauen. Und hier hat man in Washington auch sehr schnell erkannt, dass eine europäische Integration im Sinne einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aber auch einer politischen Zusammenarbeit eine Voraussetzung für den Wiederaufbau ist im Kalten Krieg. Also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung.
Im Osten gibt es den kommunistischen Systemgegner, die Sowjetunion. Auch deshalb haben die USA natürlich ein Interesse an einem geeinten und stabilen Westeuropa. Und dazu gehört aus Sicht der USA auch die Bundesrepublik, weil sie ein Frontstaat ist mit der Grenze zur DDR und damit zum kommunistischen Osten.
Ab 1949 ist die NATO entstanden. Die Bundesrepublik ist noch nicht gegründet und ist noch kein Mitglied der NATO. Aber die USA möchten gerne, dass die Bundesrepublik dort eingebunden ist. Das stößt aber auf Widerstand, insbesondere in Frankreich, aber auch in den kleineren europäischen Staaten, in den Niederlanden, in Belgien, also die, die direkt angrenzen, weil man Angst hat, relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder vor deutschen Soldaten, vor einer potenziellen deutschen Aggression. Und hier spielt europäische Integration eine Rolle, dass man sagt, wir wollen die Bundesrepublik einbinden und auf diese Weise eben auch die Gefahr, die vermeintlich noch von Deutschland ausging, damit eben bannen.
Über die NATO haben wir übrigens auch schon eine Folge von Der Rest ist Geschichte gemacht, falls ihr dazu mehr wissen wollt. Jedenfalls, die USA mit ihrem Interesse an einem starken Westeuropa finden einen wichtigen Verbündeten. Robert Schuman, der damalige französische Außenminister. Er gilt heute als einer der Gründerväter der Europäischen Union. Es ist der 9. Mai 1950. Robert Schuman gibt eine Pressekonferenz. Er steht dafür in einem prachtvollen Saal in Paris, dem Salon de l'Horloge, dem Uhrensaal. Es sind nur wenige Journalisten da, aber das, was Schuman zu sagen hat, ist so wichtig, dass er seine Erklärung später sogar noch einmal aufzeichnen musste, damit es auch jeder mitbekommt.
Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
Er stellt einen Plan vor und den nennen wir heute nach ihm. Das ist der sogenannte Schumann-Plan. Und er besagt, dass es eine europäische Gemeinschaft geben soll. Natürlich noch nicht die EU, aber es ist einer ihrer Vorläufer.
Schuman ist derjenige, der die Initiative ergreift und eben am 9. Mai diese berühmte Pressekonferenz gibt und sagt, wir wollen eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gründen. Und da soll auf jeden Fall Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland rein. Und wer noch hinzukommen möchte, der kann das tun.
Und dieser 9. Mai ist so wichtig, dass wir ihn heute als Europatag feiern. Da erinnern wir uns an diesen bedeutenden Schritt zur europäischen Einheit. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz auch Montanunion, ist ab 1952 zunächst mal ein Wirtschaftsverband. Der sollte den zollfreien Zugang zu diesen zwei Schlüsselindustrien, also Kohle und Stahl, möglich machen. Am Anfang sind 6 Länder dabei. Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, Italien und die 3 Benelux-Staaten. Und über die Sonderrolle Großbritanniens sprechen wir natürlich gleich noch. Aber erst einmal ist natürlich auffällig, wie Frankreich und Deutschland, die ja gerade noch Erzfeinde waren, sich hier die Hände reichen. Ein großes Friedensprojekt. Wie hat Robert Schuman das geschafft? Und war das wirklich ganz alleine?
Ja, natürlich ist da ein gewisser Mythos dabei. Das ist sicher richtig. Aber auf der anderen Seite gehörte auch ein gewisser Mut dazu, damals in Frankreich einen solchen Schritt zu gehen. Das kann man daran sehen, dass es Schumann zwar gelungen ist, als Politiker den Schumann-Plan und dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl durch das französische Parlament, die Nationalversammlung, durchzubringen, gegen einen durchaus beträchtlichen innenpolitischen Widerstand, insbesondere von den Gaullisten, aber auch von den Kommunisten. Das funktionierte aber wenige Monate später schon nicht. nicht mehr. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft ist am französischen Parlament gescheitert. Ja, und das ist sicherlich ein Verdienst von Schumann, dass er das geschafft hat, das innenpolitisch auch durchzusetzen.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Der damalige französische Präsident Charles de Gaulle ist das. Und er sagt hier, natürlich könne man auf seinem Stuhl sitzen und wie ein Ziegenbock immer wieder nach Europa rufen, aber das führe zu nichts und bedeute nichts. Frankreich wollte eben seinen Einfluss in der Gemeinschaft maximieren. Die Politik war daher geprägt von einer Mischung aus Unterstützung und Widerstand gegenüber der europäischen Integration. Inwieweit war denn das Ziel der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich Frieden zu stiften, ein politisches Ziel, und inwieweit war es doch ein wirtschaftlich getriebenes?
Das Ruhrgebiet ist in dieser Zeit das ökonomische Herz von Europa. Also wenn es dem Ruhrgebiet schlecht geht, geht es Europa schlecht und umgekehrt. Das ist ein ganz wichtiges Strukturelement dieser Zeit. Und darum ist man auch auf Kohle und Stahl gekommen, weil es eben Schlüsselindustrien sind im wirtschaftlichen Sinne. Es sind aber auch Schlüsselindustrien im politischen Sinne. Wenn man eben diese kriegsrelevante Wirtschaftszweige europäisiert, das heißt aus der nationalen Zuständigkeit entlässt, dann hat man damit die politische Voraussetzung geschaffen für Frieden in dem Sinne, dass es eben keine einseitige Aufrüstung gibt, wie es sie eben in den 1930er Jahren oder auch vor dem Ersten Weltkrieg gegeben hat.
Quasi den Feind, den man kennt, der tut einem nichts.
Ja, den Feind, den man kennt, aber vor allen Dingen den Feind, den man kontrolliert.
Die Montanunion war also eine Möglichkeit, die Bundesrepublik zu kontrollieren und die militärisch wichtigen Industrien zu überwachen. Aber das alleine hätte vielleicht nicht gereicht. Die USA, die die westeuropäische Integration und auch die Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik wollten, hatten noch einen anderen Hebel, um Frankreich dazu zu bewegen.
Also es hat sehr viel mit dem amerikanischen Druck zu tun. Und dieser amerikanische Druck war massiv. Mhm. Also Frankreich war auch wirtschaftlich abhängig von den USA. Also Stichwort Marshallplan, davon haben die Franzosen auch massiv profitiert. Sie waren aber auch militärisch abhängig, denn Frankreich führte zwischen 1950 und 1954 einen Kolonialkrieg in Indochina, der nicht zuletzt mit amerikanischen Hilfe, vor allen Dingen amerikanischem Geld finanziert wurde. Und die USA haben Schumann ziemlich klar die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also dieser Krieg ist zu Ende, wenn ihr nicht zu einer konstruktiven Deutschlandpolitik in unserem Sinne kommt. Insofern war also der Schumann-Plan gewissermaßen eine Flucht nach vorne aus französischer Sicht.
Vielleicht können Sie uns was über die Person Robert Schumann erzählen. Was war das für ein Mensch? Was für eine Rolle hatte er für die Montanunion?
Wenn Sie nach der Persönlichkeit Schumanns fragen, das ist schon ganz interessant. Schumann stammt aus Lothringen, also aus einer deutsch-französischen Grenzregion, die seit dem späten 19. Jahrhundert immer mal wieder den Besitzer gewechselt hat, die sowohl von der deutschen Kultur als auch von der französischen Kultur sehr stark geprägt ist. Schumann sprach auch sehr gut Deutsch. Er ist zudem Katholik. Das ist etwas, was sehr wichtig gewesen ist, weil damit trifft er sich mit Adenauer. Beide kommen aus dieser Grenzregion. Adenauer bekanntermaßen Kölner, und auch das Rheinland war ja auch immer schon seit dem 19. Jahrhundert eine Region, die sehr stark durch Frankreich geprägt war. Also nach der Französischen Revolution war ja das Rheinland eine Weile lang französisch gewesen, und sowohl in der Sprache als auch in der Kultur, aber auch im Recht war eben die französischen Spuren noch bis ins 20. Jahrhundert, zum Teil bis in die Gegenwart, eben im Rheinland zu spüren. Insofern ist es ganz interessant, dass diese beiden Personen, Konrad Adenauer auf der einen Seite und Schumann auf der anderen Seite, aus diesem deutsch-französischen Grenzraum schaffen, der ein sehr eigenständiger Raum ist und sicherlich eine wichtige Rolle gespielt hat für die europäische Integration.
Hat es auch so schon einen Schatten der Zukunft gegeben, so im Sinne von, hätte sich irgendwer damals vorstellen können, dass sowas wie die EU in seiner Komplexität und auch seiner Machtkompetenz entstehen könnte?
Also es gab sehr unterschiedliche Vorstellungen, und das ist ja bis heute so. Was soll eigentlich diese europäische Gemeinschaft sein? Mhm. Es gab insbesondere auf deutscher Seite, und hier spielt Walter Hallstein, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt und erste Kommissionspräsident, eine wichtige Rolle. Der sah so vor sich eben die Vereinigten Staaten von von Europa. Gleichsam die Idee, so etwas zu schaffen, wie die USA sind, die Vereinigten Staaten von Amerika, als Vorbild für Europa. Ein Föderalstaat, ein europäischer Föderalstaat. In anderen politischen Lagern, auch in anderen Ländern, war man da sehr viel zurückhaltender. Die Briten haben immer darauf gedrängt, dass sie gesagt haben, naja, das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft und machen einen gemeinsamen Markt. Aber über das Ökonomische hinaus, da sind wir eher mal zurückhaltend. Die Franzosen waren immer eher auf der Position, ja, es gibt einzelne Bereiche, in denen wir kooperieren müssen, auch im politischen Sinne. Das ist insbesondere der Bereich der Agrarpolitik gewesen aus französischer Sicht, aber auch der Bereich der Verteidigung, also das Militärische. Aber in anderen Bereichen, da lassen wir lieber die nationale Souveränität. Mit anderen Worten, das, was Europa eigentlich am Ende sein soll, die sogenannte Finalität dieser europäischen Integration, war von Beginn an umstritten.
Die Vereinigten Staaten von Europa gibt es natürlich bis heute nicht. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass die Nationalstaaten so viel Macht und Einfluss abgeben würden. Die Frage, was Europa genau sein soll, wie viel Macht europäische Institutionen bekommen sollen und wie weit ihre Kompetenzen eigentlich reichen, darüber wird heute viel gestritten. Und es war ein Konfliktpunkt auch schon ganz am Anfang.
Aber es ging auch darum, ab 1950, der sogenannte Plevenplan, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen. Das heißt, deutsche Soldaten sollten eingebunden werden in eine europäische Armee. Das ist dann 1954 gescheitert, aber die Idee war genau die gleiche. Deutsche Soldaten ja, aber nicht unter deutschem Oberbefehl, sondern unter europäischem Oberbefehl, um sie auf diese Weise zu kontrollieren.
Es ist die Idee einer europäischen Armee. Die Diskussion über eine gemeinsame Verteidigungspolitik der EU wird gerade seit dem russischen Überfall auf die Ukraine noch intensiver diskutiert. Und in der nächsten Kommission könnte es ja sogar einen eigenen EU-Verteidigungskommissar geben. Aber die europäische Verteidigung zu stärken, ist eben schon lange ein Thema.
Insbesondere in Frankreich hat man immer und bis in die Gegenwart hinein ein massives Interesse daran, Militär auch unabhängig von den USA einsetzen zu können. Das ist ein ganz wichtigeres weiteres Motiv für die europäische Integration, nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im militärisch-politischen Bereich, dass man sagt, wir möchten unabhängig von dieser Vormacht USA werden. Und das ist gerade im militärischen Bereich bis heute nicht wirklich gelungen, aber der Wunsch ist nach wie vor da.
Ich würde gerne über ein europäisches Land sprechen, das sich oft schwer getan hat mit Europa. Und vielleicht hat das ja auch mit der Insellage zu tun. Es geht um Großbritannien. Am Anfang haben wir Winston Churchill gehört, ein starker Fürsprecher für das europäische Projekt. Der hat beispielsweise mit dafür gesorgt, dass Großbritannien dem 1949 gegründeten Europarat beigetreten ist. Allerdings war das britische Bekenntnis zu Europa schon damals nicht grenzenlos. Die Skepsis der Inselnation gegenüber europäischer Zusammenarbeit ist so alt wie die europäische Zusammenarbeit selbst. Die Briten wollen nach dem Zweiten Weltkrieg zu alter Stärke zurückfinden, wieder Weltmacht werden. Und das passte nicht dazu, Macht und Kontrolle in manchen Bereichen abzugeben. Und so werden die Briten eben nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und zu Anfang auch nicht bei den beiden nächsten europäischen Gemeinschaften, die ebenfalls noch in den 50ern gegründet werden. Die Europäische Atomgemeinschaft und die vielleicht wichtigste, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Aus diesen Gemeinschaften entwickelt sich über Jahre hinweg schrittweise, etwa durch mehrere Verträge, die Europäische Union.
Und spätestens in der Mitte der 1950er Jahre wird der britischen Elite klar, dass das nicht mehr funktioniert angesichts der Dominanz von Sowjetunion und USA. Also die Suez-Krise spielt hier eine zentrale Rolle. Danach beginnt ein sehr rascher Umdenkungsprozess und 1961 stellt die britische Regierung ja den ersten Beitrittsantrag zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und hat damit eben dieses Prinzip, was ich eben nannte, keine Souveränitätsabtretung verlassen.
Erst 1973 treten die Briten, gleichzeitig mit Dänemark und Irland, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei. Doch das Verhältnis bleibt schwierig. Das hört man zum Beispiel bei dieser Dame.
We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
Margaret Thatcher. Die britische Premierministerin von 1979 bis 1990 hatte ein komplexes und oft widersprüchliches Verhältnis zu Europa. Mit »I want my money back« meinte sie einen Teil des britischen Beitrags zum europäischen Haushalt. Und mit ihren Beschwerden kam sie durch und erreichte tatsächlich einen britischen Rabatt. Thatcher war oft skeptisch, wenn es um die politische und wirtschaftliche Integration Europas ging.
And he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no.
Oh. Überhaupt, die 70er und 80er Jahre, das ist so eine Zeit, da verliert die europäische Gemeinschaft an Schwung und Strahlkraft, trotz einiger Reformen und Erfolge. Aber es gibt eben auch wirtschaftliche Probleme, Inflation und Krisen und Arbeitslosigkeit. Von Eurosklerose ist die Rede.
Ja, das ist eine etwas widersprüchliche Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Auf der einen Seite werden die 1970er Jahre als eine Zeit der Eurosklerose bezeichnet. Das war ein medial geprägter Begriff der Zeit und bedeutete, dieses Europa stagniert, es geht nicht richtig voran. Aus historischer Sicht ist das aber nicht richtig. Gerade in den 1970er Jahren verändert sich die europäische Gemeinschaft, die dann ja auf dem Weg zur Europäischen Union ist, sich sehr, sehr stark. Also Stichworte, hier entsteht der Europäische Rat ab 1974, ab 1979 die erste Direktwahl des Europäischen Parlamentes. 1979 entsteht auch das Europäische Währungssystem. Und das sind also schon sehr dynamische Entwicklungen, die hier vorangegangen sind und die dann in den 1980er Jahren aufgenommen werden. Hier spielt der Europäische Gerichtshof eine wichtige Rolle mit bahnbrechenden Entscheidungen. Hier spielt aber auch die weltpolitische Umbruchssituation, die sich ja Mitte der 1980er Jahre andeutet. Insbesondere eben Mikhail Gorbatschow wird Staatspräsident und Parteichef in der KPDSU, in der Sowjetunion, und steuert einen ganz anderen Kurs sowohl gegenüber Europa als auch gegenüber den Vereinigten Staaten. Also hier verändert sich sehr, sehr viel. Das ist eine ungeheuer dynamische Phase europäischer Integration in dieser Zeit.
Und dann passiert etwas, womit kaum einer gerechnet hatte. Die Mauer fällt. Der sozialistische Ostblock bricht zusammen.
Punkte der DDR auszureisen. Bitte?
Ab sofort.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
Eine völlig neue Situation für die bisher nur westeuropäische Gemeinschaft.
Jetzt wollen Sie auf den Kuhdamm.
Ja,
jetzt wollen
wir
einmal. Und dann gehen wir wieder zurück und alle wieder zurück. Und übermorgen kommen wir wieder.
Es ist ein so toller Tag für uns alle. Wir freuen uns so sehr.
Es ist schnell klar, dass bald neue osteuropäische Länder an die Tür klopfen werden. Und in dieser dynamischen Zeit gibt es einen Mann, der heute ebenfalls als einer der Gründungsväter der Europäischen Union gilt. Der mindestens so wichtig wie Robert Schuman 40 Jahre zuvor war. Jacques Delors.
Vous allez célébrer ce soir cette réconciliation. Vous allez aussi chanter l'espoir pour demain d'une Europe.
Jacques Delors in einer Rede über den Mauerfall und die deutsche Einheit.
Delors ist wirklich der Architekt der Union oder zumindest einer der Architekten der Union, wie wir sie eben heute kennen.
Und er muss es wissen.
Mein Name ist Johannes Lindner. Ich bin Co-Direktor des Jacques Delors Centers an der Hertie School hier in Berlin. Und wir versuchen, die europapolitische Debatte in Berlin mit zu beeinflussen. Wir versuchen, eine Brücke zu bilden in die Diskussionen in Brüssel, aber auch in die anderen Hauptstädte. Quasi Brüssel in Berlin zu erklären und gleichzeitig aber auch Berlin in Brüssel zu erklären und damit unter dem Namen Jacques Delors die europapolitische Debatte in die richtige Richtung zu beeinflussen.
Jacques Delors war so wichtig für Europa, weil er die EU eigentlich erst so richtig ins Leben gerufen hat. Delors, der wie Robert Schuman ebenfalls Franzose war, wurde 1985 Kommissionspräsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Und wenn man sich anguckt, was in dieser Zeit, in den 10 Jahren, wo er Kommissionspräsident war, alles mit den europäischen Gemeinschaften passiert ist, dann ist wirklich schon überraschend, was für eine fast magische Transformation da stattgefunden hat.
Delors hat wichtige Reformen angeschoben und auf den Weg gebracht. Die Vollendung des Binnenmarkts zum Beispiel und auch die Einführung des Euro. Delors spielt also eine zentrale Rolle dabei, die europäische Integration voranzutreiben und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken. und er trug maßgeblich zur heutigen Struktur und Funktion der EU bei.
Ich gebe nur mal ein paar Begriffe, die alle in dieser Zeit eben entstanden sind. Das ist der Euro, das ist die Vollendung des Binnenmarktes, das ist Erasmus, das ist Schengen, gleichzeitig die Einführung eines Haushaltsrahmens, der dann die Haushaltsstreitigkeiten befriedet hat. All das fällt in die Zeit von Jacques Delors und bei all dem war Jacques Delors auch ein wichtiger Antreiber, damit diese politischen Entscheidungen getroffen werden konnten.
Wir waren eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir sind dann mit der einheitlichen europäischen Akte unter Delors ein Stück weitergekommen und wurden dann mit dem Vertrag von Maastricht wirklich zu einer politischen Union. Wir haben damals zum ersten Mal die Erlaubnis bekommen, die legale Grundlage bekommen, über Bildung zu reden, um über Kultur zu reden, über Jugend zu reden. Das war alles vorher nicht möglich.
So erinnert sich die CDU-Europapolitikerin Doris Pack an die Zeit mit Delors. Und ein Grund war der Vertrag von Maastricht, offiziell der Vertrag über die Europäische Union. Der wurde 1992 unterzeichnet und trat 1993 in Kraft. Dieser Vertrag legt den Grundstein für die heutige EU. Er formte aus den drei europäischen Gemeinschaften, die für Wirtschaft, die für Kohle und Stahl und die für Atomkraft, die Europäische Union. Aber so richtig gefeiert wurde das damals nicht.
Mit 10-monatiger Verspätung ist heute der Vertrag von Maastricht in Kraft getreten. Aus Brüssel berichtet Wolfgang Klein.
Hier gibt es heute keine Hymnen und keine Feiern und es gibt auch keine neuen lukrativen Jobs zu verteilen. Mit diesem 1. November beginnt halt nur jener kontinuierliche Schleichprozess, an dessen Ende aus der Europäischen Gemeinschaft die Europäische Union werden soll. Doch keiner weiß, wie die genau aussehen wird und von wann an wir EU statt EG sagen werden.
Eu hat aber natürlich nie jemand gesagt. Mit dem Vertrag von Maastricht kommt die Wirtschafts- und Währungsunion, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Es gibt mehr Kompetenzen für das Europäische Parlament und die Unionsbürgerschaft bietet zusätzliche Rechte und Schutz. Und Delors großes Verdienst ist es, die Nationalstaaten dazu zu bekommen, den Maastrichter Vertrag zu unterschreiben. Insbesondere eben Großbritannien.
No, no. No.
Wie geht man das an als Politiker? Also wie passiert es, dass man so viele Nationen in eine Aufbruchsstimmung bekommt?
Ich glaube, ganz praktisch ist ganz witzig, wenn man sich seine Memoiren anguckt und auch sein Kabinettschef Pascal Lamy hat das immer wieder sehr schön erzählt, ist er wirklich durch alle Hauptstädte der Europäischen Gemeinschaft gereist und hat eine lange Liste gehabt von verschiedenen Projekten, wo er die Regierung gefragt hat, also wozu wäret ihr bereit? Und da war Verteidigung dabei, da war Kultur und große institutionellen Reformen dabei und da war eben auch gemeinsamer Markt dabei. Und bei dem gemeinsamen Markt war die Bereitschaft der meisten Regierungen am größten. Und dann hat er gesagt, okay, das ist jetzt das konkrete Projekt. Und dann hat er in der Art und Weise, wie man mittlerweile fast von der Methode Delors sprechen kann, hat er dieses Projekt Binnenmarkt wirklich als seine klare Priorität angestrebt. Und das hat eben verschiedene Elemente, diese Methode Jacques Delors. Das eine ist eine ganz klare Vision mit einer Zielmarke. Und das war beim Binnenmarkt eben die vier Freiheiten und die Vollendung dieses Binnenmarktes für diese vier Freiheiten. Und die Frist, dass das verendet werden sollte, bis 1992. Also klare Vision und ein klares Enddatum. Das Zweite ist, dass er wirklich einen klaren Plan entwickelt hat. Was muss denn überwunden werden, um diese Veränderung auch zu erreichen? Damit verbunden aber auch eine Erkenntnis, wie müssen die europäischen Gemeinschaften ausgestattet werden, institutionell und finanziell, damit man dieses Ziel erreichen kann. Und das war einerseits eine Vertragsänderung, wo er gesagt hat, wir können diese Einzelmaßnahmen nicht mit der Einstimmigkeit durchkriegen. Das wird viel zu lange dauern und werden wir immer wieder Veto-Player haben, die uns da in einer Einzelentscheidung im Weg stehen. Also hat er die Mehrheitsentscheidungen vorgeschlagen und hat Mitgliedstaaten, auch Großbritannien, dafür gewonnen, dass durch diese Vertragsänderung Mehrheitsentscheidungen eingeführt wurden. Und das Zweite, dass er gesagt hat, wenn wir aber so einen Binnenmarkt vollenden oder vertiefen, dann wird es einige Regionen und einige Mitgliedstaaten geben, die davon sehr profitieren, aber andere, die nicht so stark oder zumindest zunächst nicht so stark profitieren. Und diese Regionen, die müssen wir irgendwie auch mit an Bord halten, die müssen wir irgendwie kompensieren. Und hat dann stark dafür argumentiert, dass das Budget der europäischen Gemeinschaften anwachsen muss und eine Regionalpolitik eingeführt wird, die auch diese Mitgliedstaaten und Regionen kompensiert. Und letztes, was er ebenfalls mitgebracht hat, war wirklich eine Fähigkeit, alle mit an Bord zu halten. Wir müssen alle Mitgliedstaaten an Bord haben und es wirklich schaffen, dass auch der einzelne Bürger und die einzelne Bürgerin verstehen, worum es geht und es Produkt eines quasi Dialoges ist, der irgendwie vermittelt, dass das getragen wird von einem breiten Konsens ist und nicht ein Einzelprojekt, was entweder zu technisch oder eben nur einem Einzelinteresse oder einem einzelner Gruppe von Mitgliedstaaten nützt.
Delors konnte überzeugen. Er beherrschte aber auch das politische Handwerk, obwohl er recht spät in die Politik gegangen ist. Erst kurz vor seinem 50. Geburtstag. In seiner Biografie finden wir Gründe dafür, erzählt Johannes Lindner.
Er sprach von Überleben oder Untergang. Also entweder raufen wir uns zusammen und werden als Europa gemeinsam stark und überwinden extreme Nationalismen. Oder wir werden eben als Kontinent zerfallen oder wie er sagt, sogar untergehen. Und ich glaube, das war sehr stark auch persönlich geprägt von der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, von der sein Vater immer wieder erzählte, der schwer im Ersten Weltkrieg verwundet wurde. Und auch Delors selber gehört ja einer Generation an, die den Zweiten Weltkrieg noch sehr stark selbst miterlebt hat. Das heißt, ganz zentral war dieses Gefühl, wir müssen Europa zusammenführen. Und die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich ist ein zentrales Element dieser Integration.
Jacques Delors war Banker und Gewerkschafter, Katholik und Politiker der französischen Sozialisten. Diese verschiedenen Perspektiven waren vermutlich seine große Stärke. Im Dezember 2023 ist er verstorben.
Jacques Delors has died at the age of 98.
He was the architect of modern Europe.
Es passiert ja manchmal, dass es eine große Entwicklung gibt und dass später so ein Name draufgepackt wird. Und manchmal steckt da dann doch eher auch ein Gruppenaufwand dahinter. Wie ist das bei Delors? War er wirklich als einzelne Person so relevant für die EU?
Ich glaube, diese Form, dass man ihm vertraut hat und ihn das abgenommen hat, dass es ihm wirklich um Europa ging. Ich glaube, das hat ihn letztlich dann damit auch mit diesen Entwicklungen stark in Verbindung bringen lassen. Wo jetzt im Rückblick man vielleicht ihn auch stärker noch, als das unbedingt immer so der Fall war, damit in Verbindung bringt.
And I don't want to be the emperor of the Europe. No, no, no.
So wirklich Ruhe ist in die EU aber nie eingekehrt. Im Nachhinein ist es für mich manchmal überraschend, wie schnell sich die Dinge in den letzten 20 Jahren entwickelt haben und was alles politisch passiert ist in der Zeit. Um so ein Gefühl für die frühe EU zu bekommen, die 90er waren ja so vom Zerfall der Sowjetunion und des Ostblocks geprägt. Welche Perspektiven und Sorgen ergaben sich daraus für die EU und weitere Beitritte?
Wenn man sich die 90er und die Diskussionen zur Erweiterung damals anguckt, kann man gewisse Parallelen auch zu heute ziehen. Auch damals gab es die Diskussion quasi Vertiefung, Erweiterung, kann man das parallel schaffen? Sind das vielleicht auch Gegensätze? Also Vertiefung stand dafür, dass man institutionell eben beispielsweise das Parlament stärkt oder Mehrheitsentscheidungen ausweitet. Und gleichzeitig Erweiterung stand eben dafür, dass man die ehemaligen Ostblockstaaten in das gemeinsame europäische Haus hineinholen wollte. Was deutlich war, glaube ich, dass trotz des Jugoslawienkrieges, der ja auch einen Schatten über die 90er Jahre geworfen hat, schon ein stärkerer Optimismus bestand, nämlich zu sagen, hier ist die Erweiterung auch ein natürlicher Auftrag, der für die quasi alten Mitgliedstaaten auch besteht. Und man hat ja dann 2004 eben auch große Erweiterungen eben gemacht.
Um Mitternacht werden Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien.
Meine Enkeltochter hat getanzt auf der Oderbrücke und ich fand das gut.
Heute Abend entsteht das neue Europa. Heute Abend entsteht ein Raum des Friedens.
Das war die bisher größte Erweiterung der EU am 1. Mai 2004. Und Kanzler war damals noch der hier.
Die Erweiterung, das ist mir wichtig, dass das in unserem Volk klar wird. Die Erweiterung wird uns nicht ärmer machen, sie wird uns in der Perspektive reicher machen.
Gerhard Schröder war das mit seiner Überzeugung vom wachsenden Wohlstand in Deutschland. Und er stand und steht damit nicht alleine. Die EU ist eben, wie Jacques Delors es auch anerkannt und angelegt hat, zuerst mal ein Wirtschaftsprojekt. Etwas, das spätestens seit der Einführung des Euro 2002 nicht auszublenden ist.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Euro hat am ersten Werktag nach der Bargeldeinführung seine Bewährungsprobe bestanden.
Wie erwartet bezahlten viele Kunden noch mit D-Mark. Zurück bekamen sie Euro.
Sieht ganz interessant aus, das neue Geld.
Die gemeinsame Währung. Ein ehrgeiziges Projekt mit vielen Problemen, die sich zum Beispiel in der Euro-Krise, die 2009 ausgebrochen ist, zeigten.
Scheitert der Euro, scheitert Europa.
Ausgelöst auch durch die globale Finanzkrise zuvor, mussten einige hochverschuldete Länder wie Griechenland, Irland und Portugal unter den EU-Rettungsschirm. Eine große Herausforderung für die Eurozone. In einigen Ländern stieg die Inflation stark an. Es kam zu Verschuldungen, hoher Arbeitslosigkeit, einer geringeren sozialen Sicherheit. Das Vertrauen der Bevölkerung in die EU hat Schaden genommen.
Bei der Währungsunion haben wir durch die Eurokrise eben schmerzlich erfahren, dass letztlich diese Vorstellung, dass wenn wir die Geldpolitik zentralisieren und vergemeinschaften, dass dann eine quasi sehr lockere Koordination der nationalen Wirtschaftspolitiken gestützt auf eine Konvergenz, die durch den Binnenmarkt quasi automatisch kommt, dass diese Vorstellung in der Form wahrscheinlich falsch war. Und dass wir erst in der Eurokrise erfahren haben, dass wir eben viel stärker auch die anderen Wirtschaftspolitiken koordinieren müssen und auch weitere Schritte in dem Bereich der Wirtschaftsintegration gehen müssen. Das hat Delors frühzeitig angemahnt, aber ist sicher ein Beispiel dafür, wo wir dann erst durch eine Krise gelernt haben, dass es dort eine weitere Vertiefung bedarf.
Trotz all der Aufs und Abs der EU und auch wenn es heute europaskeptische Rechtspopulisten gibt, ich finde, dass die EU trotzdem eine Erfolgsgeschichte ist. Mindestens ein erfolgreiches Friedensprojekt. Danach habe ich auch Guido Thiemaier nochmal gefragt.
Im Nachhinein sieht der Weg zur EU ja manchmal sehr geradlinig aus. Also es gibt Gemeinschaften, die Zusammenarbeiten verstärken sich immer mehr. Mehr Länder kommen dazu. Es bildet sich ein Gremium, das sich selbst Parlament nennt. Aber ist das wirklich so einfach gewesen? Oder hat es da vielleicht auch Momente gegeben, wo mal alles auf der Kippe stand?
Das stand regelmäßig auf der Kippe.
Okay.
Das ist aus dem Nachhinein, wenn man eben diese Zeitleiste sieht, wie sich das entwickelt, scheint da eine gewisse, wie Sie sagen, Pfadabhängigkeit oder eine gewisse Gradlinigkeit drin zu sein. Das täuscht aber. Das ist mehrfach auf der Kippe gewesen. Also beispielsweise in der Mitte der 1960er Jahre durch die sogenannte Politik des leeren Stuhls von Charles de Gaulle, also Frankreich, hat sich einfach aus den europäischen Institutionen zurückgezogen, um auf diese Weise zu verhindern, dass eben bestimmte Entschlüsse fallen, die nicht im französischen Interesse sind. Man hat die Gemeinschaft also de facto blockiert. Und dass es hier dann zu einem Kompromiss gekommen ist und dass die Gemeinschaft dann nach dem Rücktritt de Gaulles sich weiterentwickelt hat, das war damals keineswegs abzusehen. Ja. Ein anderes Beispiel ist der Brexit. Ja. Auch hier hat man ja lange gedacht, das könnte der Todesstoß für die Europäische Union sein. Heute weiß man, dass es das nicht gewesen ist. Aber diese Dinge, derlei Dinge hat es sehr, sehr häufig gegeben, auch in verschiedenen Bereichen.
Das europäische Projekt ist immer wieder in Gefahr. Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. In vielen EU-Ländern gibt es Parteien oder Bewegungen, für die die EU ein Feindbild ist. Manche Länder halten sich nicht an EU-Regeln und es ist schwierig, das zu verhindern. Manchmal könnte man meinen, Europa ist vor allem ein riesengroßer Streit. Auch eine gemeinsame europäische Verfassung ist 2007 gescheitert. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir keine gemeinsame europäische Identität haben, kein Wir-Gefühl? Jacques Delors hat das einmal so schön gesagt: Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt.
Eigentlich das Typische bei diesen Identitätsdebatten ist, dass sie permanent fortlaufen und dass sie auch immer wieder neue Wendungen nehmen, immer wieder neue Ideen aufnehmen und dass jede Generation gleichsam ihre eigene Vorstellung davon entwirft, was ist eigentlich Europa, was ist Deutschland, was ist Frankreich. Das wechselt beständig, ohne dass diese Diskussion jemals zu einem Abschluss kommen wird, in dem Sinne, dass nun ein für alle Mal definiert wird, was ist Europa. Das werden wir nicht erleben und es macht auch keinen Sinn.
Ist das vielleicht ein bisschen artverwandt zur europäischen Integration? Das klingt ja auch wie so ein feststehender Begriff, so, aber da steckt ja auch eigentlich ein bisschen Wischiwaschi dahinter.
Naja, Wischiwaschi würde ich nicht sagen. Es gibt schon die europäische Integration, aber sie hat sehr, sehr verschiedene Aspekte. Also es gibt die politische Integration, dass es eben diese politischen Organisationen gibt, die Europäische Union, das ist die politische Dimension. Sie haben aber auch immer eine gesellschaftliche Integration, die aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig ist und die für uns sehr selbstverständlich geworden ist. Also gesellschaftliche Integration verstehe ich eben die grenzüberschreitende Kontakte von zivilgesellschaftlichen Akteuren, also von Menschen über Grenzen hinweg aus nicht ökonomischen Gründen. Vor allen Dingen Gründe wie beispielsweise Sport, wie Kultur oder Städtepartnerschaften gehören in dieses Konzept hinein. Ebenso wie die Kooperation von Schulen, also Schüleraustausch, oder die Kooperation im Wissenschaftsbereich von Universitäten oder eben auch von Rundfunkanstalten.
Bei der Wahl zum Europäischen Parlament wird sich jetzt zeigen, wie viele rechte Nationalisten und damit Europaskeptiker dort einziehen werden. Wie das Verhältnis nationaler Interessen und supranationaler Zusammenarbeit diesmal durchmischt sein wird. Denn das wird Folgen für die EU haben, in einer politischen Situation, die ohnehin angespannt und voller Krisen ist.
Ich glaube, dass wir heute schon auch von der Situation der 80er Jahre und von der Loi lernen können. Nur gleichzeitig sind wir schon in einer ganz anderen Situation. Die geopolitischen und geoökonomischen Konfrontationen, der Krieg in der Ukraine, hat einfach die Sicherheitspolitik viel stärker in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, Europa muss hier für die Frage der Sicherheits- und Verteidigungspolitik neu sich aufstellen. Sie hat aber auch für die Wirtschaftspolitik neue Herausforderungen. Das Thema Sicherheit wird auch wirtschaftspolitisch neu zu definieren sein. Und wir sind nicht mehr in einer Welt des Wandels durch Handel, zumindest nicht mehr uneingeschränkt. Und da muss die EU Instrumente entwickeln, die sie bisher als eine eben eher auf Regeln und Öffnung der Märkte basierte Organisation verfolgt hat. Da muss sie eben neue Instrumente entwickeln. In der Umsetzung braucht es aber auch Politikerinnen und Politiker, die bereit sind, das umzusetzen, die den Mut haben, diese Schritte zu gehen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir die verbleibenden Wochen bis zur Europawahl nutzen, auch stärker in die Debatte zu diesen Einzelthemen reinzugehen. Denn leider ist allzu häufig die Europawahl immer noch der Ort für nationale Themen.
Insbesondere halte ich es für sehr sinnvoll, gerade im militärischen Bereich enger miteinander zusammenzuarbeiten. Da könnte Europa ein ganz anderes Potenzial entwerfen und gleichzeitig auch in ökonomischer Hinsicht sehr viel Geld sparen, wenn es eben gerade im militärischen Bereich eine engere europäische Kooperation geben würde, als es sie gegenwärtig gibt. Wie gesagt, das ist schon lange, lange immer wieder geplant worden, hat sich aber aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen lassen. Also das wäre etwas, wo ich denken würde, da wäre es aus meiner Sicht sinnvoll. Aber das kann man natürlich auch anders sehen. Das ist das, was ich eben sagte. Was Europa ist und was europäische Integration ist, das muss jede Generation wieder neu aushandeln. Und das ist etwas, was nicht abschließend, auch nicht durch Experten zu klären ist, sondern das ist etwas, was letztlich in einem demokratisch offenen Prozess geklärt werden muss.
Wenn euch der Rest ist Geschichte gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr Kritik habt oder Lob oder Themenvorschläge, schreibt uns an. Der Rest ist Geschichte@deutschlandfunk.de. Wir lesen alles. Vielen Dank für diese Folge an Guido Thiemeier und Johannes Lindner für ihre Expertise. Recherche Katharina Peetz, Regie und Produktion Robert Hausburg, Redaktion Monika Dietrich. Mein Name ist Magdalena Puls. Ich sage Servus und bis zum nächsten Mal. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr wissen wollt, ob Atomkraft gut fürs Klima ist, welche Rolle CO2 spielt oder warum man mehr über Schmetterlinge reden sollte, dann hört rein in den Podcast Update Erde von unseren Kollegen beim Deutschlandfunk Nova. Jede Woche erzählen zwei Hosts aus den Wissensnachrichten, was sich in der Woche Wichtiges in Sachen Klimawandel und Biodiversität getan hat. Verständlich, konstruktiv, lebensnah und unterhaltsam. Und obendrauf gibt es Ideen, was man selber tun kann, zum Beispiel Kochen im Bett. Update Erde findet ihr in der DLF-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.